Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Nachdem wir letztes Mal schon über die aktuelle Fall Season gesprochen haben, geht es heute um zwei Nachzügler und um ja, ein Prequel zu einer Serie, die wir letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres schon besprochen haben, sowie einer neuen Netflix-Anime-Serie. Wie immer werde ich begleitet von Julian, der mir
Hi.
virtuell hier zugeschaltet ist. Und ich bin natürlich der Lukas, genau. Und damit sind wir, glaube ich, mit der Begrüßung durch und können direkt in die Themen springen. Genau. Möchtest du denn schon mal was zu To Your Eternity sagen? Zu Part 2, glaube ich, nicht?
Ja, also es wird, glaube ich, einfach zweite Staffel benannt.
Okay, dann ist es die zweite Staffel.
Ich war ja nicht der größte Fan der ersten Staffel. Ich habe ja gesagt, ja,
Same.
als wir, glaube ich, weil die erste Staffel kam auch verspätet raus, weil es waren ja auch irgendwie nur so 20 Episoden. War da nicht auch
Ja,
was?
genau, hast du noch richtig in Erinnerung.
Ja, und da hatten wir dann, glaube ich, auch damals nur die erste Episode mal kurz besprochen, die ja da, also die zumindest, glaube ich, war das so auch sehr gut ankam, aber bei uns eher so ein Meh ausgelöst hatte. Dann kamen so ein paar gute Sachen, aber speziell der letzte Arc fanden wir beide ja eher so. Es war jetzt nicht so das, was wir gewollt haben und war eigentlich auch nicht so gut.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube insgesamt war halt bei der ersten Staffel so der Gugu-Arc war Peak To Your Eternity.
Ja, ich wollte jetzt gerade nämlich noch sagen, weil gut, dass du gerade Peak ansprichst. Für mich war ja persönlich dann auch noch mal ein schöner Abschluss, weil die letzte Episode war auch noch mal genau das, was ich gehofft habe, was das Konzept vom Ganzen bei To Your Eternity halt ausmacht. Und die war auch so insgesamt von der Produktion und so weiter, Direction auch sehr gut.
Was genau meinst du mit Konzept in dem Fall?
Weil hier haben wir dann noch mal auch eine alte Frau, die stirbt. Beziehungsweise halt, weil es geht ja darum, dass er wir mit dem Leben, in Anführungsstrichen, also weil er ja unsterblich ist, wie das ihn so beeinflusst. Und dadurch, dass wir jetzt eine Person haben, die an Altersschwäche, in Anführungsstrichen, stirbt, aber auch vorher man ja so ein bisschen mit Demenz es mitbekommen hatte, dass da sich die Person verändert. Und das fand
Und
ich persönlich in der letzten Episode noch richtig gut.
ich glaube, da sprichst du auch schon meinen größten Kritikpunkt vom Anfang von der zweiten Staffel an, weil während die erste Staffel eben so tatsächlich einen Zeitraum umspannt, der so das Alter von dieser ja, alten Frau darstellt, also es ist wahrscheinlich 10 Jahre, 20 wäre schon ein bisschen arg viel für die komplette erste Staffel. Und jetzt sehen wir halt, okay, 40 Jahre allein, guter Einstieg, aber die letzte Folge haben wir im Prinzip ja, mehrere Jahrhunderte oder beziehungsweise mehrere Generationen auf jeden Fall, also wahrscheinlich auch zumindest 1, 2 Jahrhunderte im Schnelldurchlauf ja, gezeigt bekommen, was ich dann doch eher ein bisschen meh fand. Aber es kann ja interessant werden, was jetzt. Wie sich jetzt die Welt über diese Zeit verändert hat. Also mal schauen, in welche Richtung das da weitergeht. Ja.
Ja, also das ganze Konzept ist eigentlich interessant, genauso, dass wir natürlich jetzt durch diesen
Genau,
40
ist
Jahre
eigentlich.
Timeskip ein paar Leute gesehen haben, die jetzt natürlich dann älter geworden sind, beziehungsweise natürlich dann sowas wie Kinder von Charakteren, die wir schon kennen, beziehungsweise ein Kind, was ja dann auch ein bisschen weird wirkt.
Ja, eine Kinder ist in dem Fall dann schon richtig durch die zweite Episode.
Ja, aber dann werden die auch einfach sofort wieder auch rausgenommen. Das heißt,
Ja.
eine Episode da und dann geht's gleich wieder zurück, okay, tot. Dafür fand ich auch wieder ganz cool, dass, weil ich es eben ja schon auch hatte mit an Altersschwäche gestorben, dass wir jetzt auch Charaktere gesehen haben, die offscreen gestorben sind. Das hatten wir nur einmal mit einem großen Charakter in der ersten Staffel. Und das hatten wir jetzt dann auch noch mal mit mehreren, dass wir erfahren haben, okay, gut, selbst Charaktere, die wir als Nebenfiguren wahrgenommen haben, die sind jetzt natürlich auch tot. Und so das Konzept mit den 200, 100 Jahren finde ich schon interessant, in dem Sinne, dass jetzt irgendwie zum Beispiel hier diese Organisation, die jetzt da gekommen ist, sich so ein bisschen reich aufbaut, Einfluss, aber man so viel jetzt leider auch nicht natürlich mitbekommen hat davon. Aber für
Ja.
mich, der größte Kritikpunkt ist genau das gleiche wie aus der ersten Staffel. irgendwie
die Produktion,
die Umsetzung.
Oder?
Ich habe es damals, glaube ich, auch stümperhaft genannt. Es ist halt echt einfach so, dass der Plot einfach nur vorangeht. Und es war es halt.
Findest du, der Studiowechsel hat nicht viel gebracht?
Nö. Ich weiß auch nicht,
ob das
liegt es an der Vorlage oder ist halt, ist doch wirklich so, dass einfach nur, es geht zum Plotpoint, zum nächsten Plotpoint, zum nächsten Plotpoint und irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, es wird selten auf an der Stelle verharrt, es wird selten wirklich Fokus auf irgendwas gelegt, es läuft einfach nur hintereinander. Ich weiß nicht, ob das an der Vorlage liegt, ich weiß auch nicht, wie viel Konzepte oder Storyboards oder was auch immer die vom vorherigen Studio noch übernommen haben, weil das Projekt ist ja mit Sicherheit nicht für eine Staffel geplant worden und dann gar nichts mehr. Muss man ein bisschen gucken, in welche Richtung sich das jetzt noch verändert.
Ja, es war auf jeden Fall, so wie du gerade gesagt hast, irgendwelche großen Reveals oder Erklärungen werden so nebenher ohne besondere Sorgfalt der Darstellung oder so einfach dann gemacht. Und es war bis jetzt auf jeden Fall eher so, ja gut, ist so wie die erste Staffel, mal gucken.
Ja, also ja, inszenierungstechnisch hat sich da nicht groß was geändert, da hast du schon durchaus recht.
Ich bin zumindest gespannter, wenn man auf die Key Visual schaut, auf die weiteren Charaktere. Und ich weiß nicht, ob du, hast du diesmal das OP ausgelassen anzusehen, weil das hat ja in der ersten Staffel zumindest sehr arg gespoilert.
Ich habe es dir bei der ersten Staffel schon gesagt, ich habe das Opening eigentlich komplett ignoriert.
Okay.
Also es läuft bei mir, wenn ich das anschaue, aber ich ignoriere es irgendwie. Ich weiß nicht, das ist seit der ersten Staffel so drin bei mir mit To Your Eternity und dabei bleibe ich auch. Ich gucke es mir am Ende dann einmal vollständig an.
Okay.
Die Musik hat sich ja auch nicht geändert, was auch ein bisschen lame ist, aber...
Findest du? Ich finde den Song halt gut. Darum ist mir recht, dass er da ist.
Ich find, der Song ist halt so ein bisschen Ohrwurm-mäßig und so ein bisschen catchy halt gemacht. Aber ich finde den nach 20 Mal hören nicht gut. Und jetzt nach 22 Mal hören ist so, ja, die hätten sich auch echt noch mal was Neues ranholen können.
Okay, also ich bin vollkommen damit zufrieden, aber hab auch beim ersten Schauen ignoriert. Danach hieß es, dass ich nicht so spoilerig ist, aber das war mir egal. Ihr habt es beim ersten Mal verkackt, beim zweiten werde ich das garantiert nicht angucken.
Also das ist doch ein ganz anderes Studio.
Ja, ich weiß gar nicht, hast du auch mal geguckt, die Starflist?
Ist vielleicht ich habe ein bisschen verglichen. So. Ich glaube, tatsächlich ist recht viel ersetzt worden.
Okay. Was ich auch ganz interessant fand, weil er hat ja zum Beispiel einmal kurz durch seine ganzen Charaktere durchgewechselt, weil wenn man natürlich dann unten schaut bei Charakteren und so weiter, dass natürlich alle auch die Voice Actor zurückkehren müssen für mal irgendwie ein Cameo hier oder da 5 Minuten, da 3 Minuten. Fand ich irgendwie ganz lustig, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, lustigerweise hatte ich denselben Gedanken.
Es hat auf jeden Fall auch wieder 20 Episoden, das heißt 2 Kurs und dann auch mit so verkürzten, darum auch erst später gestartet. Mal gucken.
Okay, dann, du hast aber noch was gesehen, was aus der Season ist, wofür ich ja nicht genug Lust und Zeit hatte, mich da rein zu investieren, und zwar Arknights, richtig?
Genau, Arknights Prelude to Dawn.
Habe ich denn einen Fehler gemacht damit, dass ich das ausgelassen habe?
Vielleicht. Muss ich jetzt so sagen.
Vielleicht. Ein eindeutiges Vielleicht.
Ja, kann ich dir gleich nämlich dann auch erklären. Erstmal ganz interessant für die Leute, die vielleicht nicht kennen, weil das könnte man kennen. Arknights ist ein Gacha-Game, eins der größeren. Und ich glaube, da hat man wahrscheinlich schon mal den Namen gehört oder so. Die haben
auch sehr YouTube-Werbung gemacht für lange Zeit.
Ja, das kann sein. Und die Firma, die Arknights macht, ist Joestar. Und die könnte man vielleicht auch damit kennen, weil die auch Azur Lane machen. Das heißt, das sind so die zwei, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es auch noch ein paar mehr andere Gacha-Games, aber es sind, glaube ich, so die zwei großen, die man so kennt. Und da hatte ich ja auch damals die Azur Lane Anime-Adaption, beziehungsweise einfach nur Anime-Serie, geschaut, die ja auch so ein bisschen leider Produktionsprobleme hatte und dann zum Ende hin ein bisschen untergegangen ist und dann auch ein paar Folgen verschieben musste, weil das komplett implodiert ist. Und da haben sich dann die, der Joestar hat sich dann so gedacht, so okay, wenn es irgendwelche Studios nicht für uns hinbekommen, Dann machen wir halt unser eigenes Studio und haben dann jetzt ihr eigenes Studio gegründet, um dann ihre eigenen Adaptionen, Serien, wahrscheinlich auch PVs, also Commercials und so Zeugs zu machen. Und da kam jetzt erstmal Arknights Prelude to Dawn raus. Das ist jetzt auch später gestartet, weshalb wir es jetzt auch erst besprechen. Und das hat nämlich auch nur 8 Episoden, das Ganze dann. Das heißt, hoffentlich dann in diese 8 Episoden gute Qualität reingequetscht. Worum es geht, kann ich ja mal kurz erklären. Also Arknights, das Original ist auch ein Tower-Defense-Spiel. Müsste so gewesen sein. Und natürlich Gacha-Game. Und hier ist so ein bisschen eine Welt. Ist irgendwann mal eine Krankheit erschienen, und zwar Uripathie. Und das hat dann halt Leute infiziert. Und ich glaube, man wird dann weiter infiziert, wenn man stirbt oder so. Und dann kann man andere infizieren oder sowas. Auf jeden Fall, wenn man infiziert ist, hat man irgendwie so Originium oder sowas. Das heißt, du hast dann irgendwie so komisches Zeug auf der Haut. Und das bringt dir auch, dass du so Art Magie einsetzen kannst, Arts oder so. Und natürlich, wie man das so oft kennt, wenn es Infizierte gibt, dann steckt man die gerne in Quarantäne und hat auch Angst, infiziert zu werden. Und darum wurden dann die Infizierten mehr oder weniger weggescharrt und wurden insgesamt diskriminiert. Hier fängt es damit an, dass der Doktor, das ist der spielbare Charakter, das heißt dein Ich, wenn du das Originalspiel spielst, wird gerettet und dann eskortiert von so einer kleinen Gruppe an halt, hier muss man so sagen, das ist so ein bisschen Taktik-Shooter-Setting, Special Forces, so Zeug. Und du erfährst dann, dass im Moment anscheinend es ein Uprising gab, das heißt Reunion, das sind so Infizierte, die jetzt sich gegen die Diskriminierung aufgeherrscht haben und jetzt halt dann irgendwie Städte zerstören und halt mehr oder weniger / böse, / vielleicht berechtigt, leicht sind. Und in dem Chaos muss jetzt halt der Doktor eskortiert werden. Wir erfahren auch noch kurz, weil er hat jetzt am Anfang gleich Amnesie, denn eigentlich, er ist wirklich ein Doktor, denn, oder sie, weiß nicht, ob der Charakter jetzt männlich oder weiblich ist, ich glaube, da wurde neutrale Pronomen benutzt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und er ist anscheinend der Doktor der Forschung, wie man die Krankheit heilt oder so, Koryphäe da drauf, bla bla bla. Aber gleichzeitig ist er nämlich dann auch hier, weil er ist ja Spielercharakter, ist so ein bisschen der Commander von der Einheit. Und das ist ganz lustig da dargestellt, weil du hast dann, oder der Doktor bekommt dann einfach so ein Pad, was halt aussieht wie ein Smartphone. Wo er dann halt irgendwie Drohnen und keine Ahnung was Zeug machen kann. Gut. Und ich kann echt sagen,
volle Immersion in das Spiel.
Richtig. Also ich finde es eigentlich ganz cool umgesetzt. So.
An deinem Smartphone, der an seinem Smartphone sitzt.
Ja, also ich muss sagen, so dafür wurde es echt gut umgesetzt. Ist halt so ein bisschen erst, wo du denkst, okay, es ist halt ein Smartphone, aber ist schon ganz passend dazu. Und so kann ich echt sagen, erstmal, der Anime sieht halt richtig gut aus. Der ist auch mit schwarzen Streifen, das heißt 21:9. Und aber so,
das ist sehr wichtig.
Ja, und die Animation sieht halt so bis jetzt alles recht gut aus. Weil hier in der zweiten Episode am Schluss gab es auch noch so einen großen, sag ich auch mal, Feuerstrahl-Effekt-Gefeuer und sowas. Das sah eigentlich auch gut aus. Und persönlich muss ich auch sagen, dieses Special Forces-Ding, dass sie halt wirklich dann durch die Stadt in halt, weil natürlich jetzt irgendwie durch die Rebellion sind halt die ganzen Häuser auch leer und kaputt, und dass die halt sich dann verstecken, dann über die leere Straßen gehen müssen, dann halt sich irgendwie Zeichen zeigen, dass sie jetzt rübergehen müssen, sowas, wie man halt so eine Escort-Mission kennt. Das ist halt echt cool, muss ich sagen. Bis jetzt gab es noch nicht so viel, dass man an den Arzt irgendwie sagt, okay, das ist jetzt zu krass, zweite Episode am Schluss so ein bisschen vielleicht, aber das sind halt so Sachen wie, dass unsere auf dem Key-Visual Hauptcharakter, das Bunny Girl, was konnte sie halt irgendwie so Schüsse schießen, andere konnte anscheinend dann so richtig starken Nebel machen, und es passt halt ganz gut zum Setting oder in Charakter, der halt dann irgendwie so ein Riot Shield hat und sowas, fand ich eigentlich bis jetzt ganz gut. Und auch so wird natürlich mit der Amnesie viel genutzt, dass wir das alles erklärt bekommen, beziehungsweise ihm das erklärt wird, aber natürlich für den Zuschauer.
Ja, das ist.
Aber
es ist ja halt so ein Trope.
Richtig, dafür ist es noch ganz okay. Und ich muss halt sagen, dadurch, dass ich ja mit Fate Grand Order ein Gacha-Game gespielt habe, ist halt oft so, dass die ersten Chapters, wenn man auch nicht weiß, okay, wird es so erfolgreich werden und so weiter, dass da die Geschichten meistens ein bisschen flacher sind, dass da noch nicht so viel Interessantes, Krasses passiert, sondern eher straightforward eine Geschichte ist. Wahrscheinlich hier einfach, dass sie jetzt versuchen, diese Escort-Mission abzuschließen, in Anführungsstrichen. Und dafür ist für mich auf jeden Fall ganz gut, macht Spaß. Gibt ein bisschen Action, gibt ein bisschen, weiß nicht, ein paar lustige Stellen vielleicht auch so. Und ich würde auf jeden Fall mal, oder ich kann empfehlen, dass man sich das mal anguckt, ob das was für einen ist. Ich fand es auf jeden Fall interessant und so würde ich auch sagen, eine der besseren so
Gacha-Adaptionen. Alles klar, gut. Und dann schaut euch die Werbung an. Ihr konntet nicht genug bekommen von der YouTube-Werbung für dieses Spiel, dann schaut euch jetzt die Crunchyroll-Werbung für dieses Spiel an.
Okay.
So, aber wo wir gerade schon bei Prelude waren, lass uns doch über Fruits Basket Prelude reden.
Ach, tatsächlich, ist mir gar nicht aufgefallen, dass die ja beide Prelude drin haben. Ja.
Also Fruits Basket Prelude ist natürlich ein Prequel zu Fruits Basket, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, als es fertig wurde, beziehungsweise kurz danach, weil ich alles durchgebinged habe, damit wir drüber sprechen konnten.
Richtig, ich habe das ja seasonal alles geguckt gehabt, die neue Adaption. Ja.
Und jeder, der so ähnlich gemacht wird, wird hier auf jeden Fall auch die erste 20 Minuten, halbe Stunde schon kennen.
Ja.
Und Leute, die es nicht geschaut haben, sollten in dem Fall halt wirklich nicht mit diesem Film anfangen. Auch wenn es ein Prequel ist, ist halt die erste halbe Stunde original so das Ende von der Serie.
Und das Ende.
Zusammengeschnitten. Und das solltet ihr euch echt halt ersparen. Schaut euch erst die Serie an, dann das Prequel.
Ja. Und also das Ende des Prequels ist auch das Ende der Serie.
Genau. Also das ist dann so,
ja.
Hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Ich hätte lieber gesehen, wenn der Film halt irgendwie eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre, also mit dann nur einer Laufzeit von, was weiß ich, 50 Minuten oder einer Stunde. Und dafür eben so, dass du halt manchmal auch sagen kannst, ah, wenn du es chronologisch gucken willst, dann guck dir den Film zuerst an. Auch da würde dann ein paar Spoiler sind halt drin, aber ja.
Ja. Also wirklich nochmal genau so sagen, die ersten 30 Minuten sind einfach Recap. Die kann man überspringen, wenn man die Serie gesehen hat.
Ja, und wenn man die Serie nicht gesehen hat, sollte man die Serie schauen, weil es lohnt sich.
Genau.
Genau. Ja, und dann sehen wir im Prinzip die Geschichte von Hondas Mutter.
Genau, Torus Eltern, wie sie sich kennengelernt haben.
Honda ist vielleicht auch ein bisschen blöd, weil ihre Mutter halt auch entsprechend so heißt. Aber ja.
Ja, darum. Torus Mutter, wie sie halt den Vater kennengelernt hat, wie sie geheiratet haben. Wie sie Tore bekommen haben und dann schlussendlich, kein Spoiler, weil das in der ersten Episode, wissen wir das schon, beide gestorben sind.
Ja. Ich finde, die Beziehung von den beiden ist am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich. und ich hätte das noch bedenklicher gefunden, wenn ich nicht im Prinzip schon gewusst hätte, wie es ausgeht. Aber naja.
Das ist halt schon einfach, man muss sagen, es geht darum, dass ein Lehrer mit seiner ehemaligen Schülerin eine Beziehung anfängt. Und schon einfach der Satz, ich muss ja warten, halt weil du in der Mittelschule warst, ist halt schon ein fettes Yikes einfach. Da muss man sich drauf einstellen.
War das noch Mittelschule? Ich dachte, das wäre schon
Highschool. Der Satz ging genauso, ich muss ja noch warten, weil du in der Mittelschule warst. Und ich das dachte, ist halt die, schon so, ah.
Ich dachte, die wären alterstechnisch vielleicht so 5 Jahre auseinander, dass sie in der Highschool ist und er,
ja, ich glaube, als letztes Jahr Mittelschule
hätte ich das da eingeschätzt, aber. Ah, okay, ja gut, dann ist das alterstechnisch wahrscheinlich doch noch ein bisschen weiter auseinander. Naja, Auf jeden Fall, wir wissen ja aus der Serie schon, dass Kyoko, also Toros Mutter, in einer Biker-Gang war. Auch sehr komisch, das in der Mittelschule schon zu sein, aber okay. Und entsprechend sehen wir dann im Prinzip ihren Abstieg, wie sie sich auch von ihren Eltern entfremdet und wie dann eben dieser Lehrer auftaucht. Und ja, auch an der Stelle nochmal, das kommt halt echt komisch rüber, sich um sie kümmert und vor sich dann eine Beziehung zwischen den beiden aufbaut. Ja, also der Teil ist echt so ein bisschen,
Das
du
ist
hast
halt
schon
auch.
richtig gesagt, yikes.
Ja, das ist.
Dann, wenn beide ein bisschen älter sind, wird schon so ein bisschen, wo man sich denkt, ah ja, so langsam funktioniert das. Und dann als Eltern ist das natürlich super, aber leider ist das der kleinere Teil von dem Film.
Ja, also das wird auf jeden Fall immer drüber schweben, wo man sich so denkt, so, okay, ich nehme es jetzt mal so hin, aber eigentlich ist es gar nicht so cool.
Ja.
Sollte man vielleicht, ist auch aus einer Ticken anderen Zeit, wo man das noch mehr hätte romantisieren können, ist heutzutage und wahrscheinlich damals auch schon so ein bisschen so, aber es ist halt auch
Ich
eher mal passiert,
glaube, es,
aber.
ich glaub, es wird leider im Moment immer noch ein bisschen romantisiert.
Also heutzutage ist auf jeden Fall eher noch, wo so Leute sagen, so hier, ist nicht so toll, Leute. Und früher war das dann noch mal egaler, würde ich sagen, weil es auch normaler war, dass dann sowas, das war ja genauso wie, sage ich mal, in der Zeit, wo man natürlich auch so, in Japan war es, glaube ich, sogar wirklich sogar noch zu dieser Zeit, wo es ja immer hieß, wenn man halt vergewaltigt wurde und ein Kind bekommt, dass man dann den Vergewaltiger heiraten sollte oder müsste.
Uff.
Und da sieht man ja auch so ein bisschen Moralvorstellungen, wie sie sich halt ändern können. Und das war halt, glaube ich, sowas, wo dann wirklich so, okay, ist vielleicht nicht so toll, aber ist schon dann irgendwo, also verurteilen wir nicht. Und das wäre dann heutzutage noch eher so. Aber gut.
Naja,
Ja,
anyway.
du hast ja zumindest gesagt, wir kriegen ein bisschen mit, wie sie sich entfremdet. Wir haben natürlich schon erstmal mitbekommen, wie sie schon entfremdet war. Und dann kriegen wir so kleine
Klar.
Flashbacks, wie halt dann
Wir sehen,
Kyoko.
wie halt sich dieser Zustand verschärft.
Ja, also wir wissen, wir kriegen ja nur wirklich diese eine Szene, wo es dann heißt, dass ihr Vater sich nicht für Familie interessiert. Punkt. Und darum hat sie dann auch so sich entfremdet von der Familie und dann ein bisschen rebellisch gemacht, wie man das ja auch so kennt. Wie es ja auch im echten Leben passiert. Aber jetzt dann so langsam entfremden hat man jetzt nicht bekommen, außer man nimmt vielleicht die Szene mit rein, wo sie ja nochmal sagt, dass sie nicht geboren werden
Ja,
wollte.
also es geht schon recht schnell, wir sehen schon recht wenig, aber man muss halt auch dazu sagen, der Film geht halt nur eine Stunde,
Ja,
wenn man
genau.
die
Hat auch
Flashbacks
ausgereicht.
wegcuttet. Und ja, es ist, ihr könnt euch das wahrscheinlich eher so vorstellen wie zwei Flashback-Episoden in dem Anime, wenn man es anders strukturiert hätte. Ja, genau. Und so ist es dann halt eben auch. Wir sehen dann die Beziehung, wir sehen wirklich nur so die Highlights beziehungsweise die Lowlights. Und dann so ein bisschen die Momente, die die Charaktere ändern. Neben dem, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, neben dem, wie Kyoko sich dann von ihrer Familie komplett distanziert und eben diverse Sachen den Leuten an den Kopf wirft. Und keine 10 Minuten später sehen wir, wie sie es bereut, schon diverse Jahre später. Also es ist alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie man es eben von einem Flashback gewohnt wäre.
Ja, also für mich gibt es
Und
auf
ich.
jeden Fall auch so zwei, drei Highlights. So ist auf jeden Fall immer noch auf dem gleichen Niveau, bis auf halt die Thematik, die man ein bisschen besser oder schlechter sehen kann. Aber wirklich speziell, weil es glaube ich schon in den ersten 5 Minuten war, also für mich glaube ich das größte Highlight war auch schon der emotionale Outburst von ihr im Lehrerzimmer oder was auch immer das Zimmer war, wo sie ihn ja kennengelernt hat. Richtig stark, gerade auch, weil natürlich, sie wird ja von Sawashiro Miyuki gesprochen, die das richtig gut macht, über die ganze, also über das ganze, ganzen Film, OVA, wie auch immer. Und das war auf jeden Fall schon sehr emotional, ja. Das hat mich schon echt mitgenommen.
Ja, im Prinzip ist das halt so die Reise, wie sie von der wie die beiden Teile von ihr, die wir in der Serie kennengelernt haben, eben dieses Idol der rebellischen Jugendlichen und die zuneigungsvolle Mutter, die halt auch irgendein random Kind auf der Straße nochmal aufmuntert, weil das weint,
Ja.
sehen wir ja dann
Ich muss
den Weg
aus.
dazwischen so ein bisschen. Aber wie gesagt, alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf.
Ja.
Genau.
Darum, es hat jetzt auch ein bisschen so mein Interesse geweckt an, speziell auch vielleicht die Zeit, ich weiß nicht, Serien, die ich gesehen habe, wo das vielleicht angesprochen wurde, ist auch eher Neuzeit, ist mit, wie mit schwierigen Kindern in Japan so umgegangen wird. Also weil sie jetzt ja auch dann Schule schwänzt, dann kommt sie mal in die Schule, kriegt aber Ärger, weil sie irgendwie gestört hätte, dann prügelt sich halt abends oder liegt dann halt irgendwo rum, baldowert irgendwas. Das finde ich je nach natürlich Kultur recht interessant und dann auch in dem Setting, das heißt in den 80er, 90ern oder wo auch immer das dann spielt. Aber wurde natürlich dann nicht viel gemacht. Da wurde dann später noch mal kurz, weil sie jetzt anscheinend lernen will, dass sie dann von ihrer Gang verprügelt wird. Aber das ist ja auch nur so kurz da. Hat aber auch
Ja.
das, wo man sich fragt, okay, das war's jetzt. Aber
Ist auch so eine
gut.
maximal 2 Minuten Szene, dann kriegen wir kurz das Krankenhaus und dann ist schon, ah, ich bin schwanger.
Ja.
Ja, also das hatten wir gerade bei To Your Eternity auch schon kurz, wo so von Plotpunkt zu Plotpunkt gesprungen wird. Aber hier, Fruits Basket Prelude, macht es natürlich ein bisschen besser, indem es halt auch den Fokus auf die Szenen setzt und dann sich entsprechend auch die Zeit nimmt, verschiedene ja, Emotionen und emotionale Zustände lang genug darzustellen, dass du es nachvollziehen kannst und verstehen kannst, warum jetzt daraus was anderes noch folgt. Nur um da nochmal die Brücke kurz zu schlagen.
Ja, also ich zum Beispiel als zweite richtig starke Szene fand ich, als sie halt ihm ja sagt, dass sie schwanger ist und dass sie ja einfach Angst hat vor dem Kind, dass sie ja nicht glaubt, irgendwie sie könne Mutter sein und welche Ängste, sie sagt ja auch noch speziell, was ihr Angst macht daran.
Vor
Das fand ich
allem
auch nochmal eine starke Szene.
diese Realisierung, dass das, was sie ihrer Mutter gesagt hat, dass sie das niemals selbst hören möchte. Das war auch
Ja.
ein starker Moment für mich. Das war auch so der Moment, wo, glaube ich, der Wendepunkt in ihrem Arc einfach erreicht ist. Also
Ja.
vorher auch schon so dieses Lernen und so mit ihrem Mann dann ja in der Situation, ist schon, da wendet sich das Ganze schon, aber Scheitelpunkt ist das Wort, was ich gesucht habe. Das genau, das, wo sie dann realisiert, dass das, was sie ihrer Mutter gesagt hat, dass sie das nie selbst hören möchte, das war dann so der Scheitelpunkt in diesem ganzen Character-Arc, wo sich dann auch letztendlich alles umgedreht hat und sie eher zu der Person geworden ist, die wir dann in der Serie kennenlernen durften, wenn auch nur über Flashbacks.
Ja. Und dann so, weiß ich, als drittes Highlight von den Sachen für mich gehabt habe, war, als sie dann trauert, beziehungsweise halt in ihrer Depression da drin ist, dadurch, dass jemand gestorben ist. Und dann speziell die Szene, als im Fer also so, als sie den Fernseher oder gezeigt wird, oder ich weiß nicht, da war, hat sie noch nicht umgeschalten. Und sie sich fragt, wie sie das einfach den Wetterbericht im Fernsehen zeigen könnten. Weil es schon gut aussagt, so eine Person, wenn man halt jemanden verloren hat, ist es halt für einen selbst richtig hart und trauernd, aber natürlich die Welt ist es egal.
Ja.
Der ist es vollkommen egal, niemand kennt ihn so ungefähr und das dann halt eine ganz Normalität im Alltag ist, aber für einen selbst dann natürlich nicht. Und darum, die Szene fand ich auch nochmal richtig stark, wie das schön gesagt wurde, wie können Sie den Wetterbericht einfach im Fernsehen zeigen? Ja. Ich muss auch sagen, das ist jetzt vielleicht was Doofes, ich weiß nicht, ob das einfach zu lange her ist, seit ich die Serie gesehen habe, wie spät ich erst gemerkt habe, dass der Vater des Vaters, also der Opa, ja der Opa ist, den Toro aufgenommen hatte. Also in der Originalserie. Das ist ja der gleich, die gleiche Person. Ich so, ach warte. Das kam
Ja,
auch erst ein bisschen später.
komisch. Ja.
Das hatte ich irgendwie beim ersten Treffen, habe ich es nicht realisiert. Erst, glaube ich, als er dann Toru in Schuss gesetzt bekommt, dann habe ich so, ach warte, das war einfach der Opa ja aus der Originalserie. Ja.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass der Opa, glaube ich, in der dritten Staffel dann auch nicht mehr vorkommt.
Ist er zwischendrin gestorben? War nicht was?
Da
Bin
bin
ich
ich
gut
jetzt
verstanden, oder?
überfragt.
Ich glaube, der ist doch
Möglich.
gestorben dann, oder? Ja, sicher.
Es kann sein.
Würde auf jeden Fall gut passen.
Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall gab es ja da auch dieses Falling Out mit dem Rest von dieser Familie, weil die Toru nicht akzeptieren wollten, weil auch ihr Vater scheinbar in der Familie gar nicht mehr so akzeptiert war.
Ja, aber hier dann speziell die Mutter überhaupt nicht akzeptiert war.
Genau, die Mutter war ja gar nicht akzeptiert. Der Vater ist wegen seiner Beziehung zu ihr auch in der Gnade seiner Familie gefallen. Und dann, ja.
Ja. Gut, und natürlich am Schluss nochmal ganz schön gewesen, als Toru im Kreis um Ryo herumgeht. Das war mega cute. Cute as fuck. Oder willst du nicht sagen?
Naja, du weißt, mein größter Kritikpunkt an ihres Figur ist einfach, dass sie so extrem unreif wirkt, und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir
Okay, aber das war doch
denke,
mal mega süß, wie das
fand ich
dargestellt
jetzt
wurde
nicht
mit auch
so.
Dreh, Dreh, Dreh.
Fand ich jetzt nicht
Oh,
unbedingt.
Lukas, was ist los mit dir? Hast du kein Herz?
Was ist los mit dir?
Was? Das war mega scheiße süß. Okay, das Gift muss ich rausholen und dann werde ich
Ja,
mal
und
über die
dann gehst du mir
nächsten
damit jetzt auch noch
Tage
den
und
Rest von mir
Wochen
auf die
Leute fragen, wie
Nerven.
süß diese Szene finden und da kommt wahrscheinlich 100% raus.
Ja, mein tiefschwarzes, zynisches Herz ist halt einfach nicht mehr.
Ja.
Kann halt sowas einfach nicht mehr ab. Gut, dann machen wir weiter, oder? Und zwar hat Netflix jetzt auch noch so nebenbei einfach mal Romantic Killer gedroppt, was ein sehr guter Romance-Anime ist.
Ich muss sagen, das hatte ich die ganze Zeit immer verwechselt mit Renai Flops. Konnte ich nicht zuordnen, was davon jetzt auf Netflix kommt und was war jetzt was.
Renai Flops ist die schlechte Serie, die Passion produziert und die auf Crunchyroll läuft.
Und ich zumindest, die wusste ich, dass ich da mal reinschauen will. Und dann, als es auch gedroppt ist, hat man auch schon Gutes davon einigermaßen gehört. Und ich habe halt gesagt, ich schaue das. Du warst erstmal nicht so überzeugt, aber hast gesagt, okay, wenn du es anschaust, dann gucke ich es mir auch mal an. Und du hast auf jeden
Ja,
Fall
ich
nicht
glaube aber
gedroppt.
eher, dass es daher kam, dass es zeittechnisch bei mir ein bisschen knapp ist.
Okay.
Und ja, ich
Ja,
habe
aber so
das.
Rom-Com bist du jetzt auch nicht so der Größte. Also jetzt auch in der
Ja,
Season
geht
schaust du ja auch
schon
nicht
mal
so die ein oder
rein.
andere.
Das geht schon mal rein. Das Problem generell bei Comedies ist, wenn du dir nicht viel Zeit dafür nimmst, dann funktioniert es oft auch nicht. Dasselbe gilt halt auch für Romance, weil du musst die Beziehung zu den Figuren ja irgendwo entwickeln, um das nachvollziehen zu können. Und wenn du das irgendwie in der Binge-Session machst, weil du sonst den Rest der Woche keine Zeit hast, dann ist das schon nicht so cool.
Das ist ja hier zum Glück egal, weil, wie der Titel schon sagt, Romantic Killer, es geht ja darum, einfach die Romanze zu zerstören, Lukas.
Genau.
Ich erkläre mal kurz, um was es geht. Also, wir haben unsere Hauptperson, Anzu, und sie hat theoretisch drei Grundbedürfnisse, weil sie Gamerin ist, spielt sie halt die ganze Zeit Videospiele, liebt Schokolade und liebt ihre Katze, wie hieß sie, Homo irgendwas, Homo Himia,
Momohiko.
Homo Hiko. Und am Anfang der Serie spielt sie ein Videospiel, was anscheinend, oder ein Notobe-Game, was sehr schlecht ist. Aber in dem Moment kommt ein komisches kleines gelbes Vieh aus dem Bildschirm raus und sagt ihr, es wäre Zauberer und ein Zauberer und würde jetzt ihr Liebesleben auf Vordermann bringen, als Maßnahme gegen die sinkende Bevölkerung. Hier wird es zumindest hingegen zu dem anderen Anime, der diese Season läuft, andere Romcom, explizit gesagt, dass es um die sinkende Bevölkerung Japan geht. Aber okay. Und
Da ich scheiß mal auf Migration.
ja, ja, um das halt zu machen, werden ihre drei Grundbedürfnisse ihr weggenommen. Das heißt, alle Videospiele verschwinden, alle Schokoladen verschwinden. Und wenn sie versucht, Schokolade zu essen, gibt es ein Schild oder sie kann das halt nicht. Und ihre
Also
Eltern.
sie kann auch keine kaufen und
Ja,
nichts.
ihre Eltern ziehen mit der Katze weg in die USA oder
In die
so.
USA. Ja.
Genau.
Damit sie
Und
auch das Haus alleine hat für sich und ihren Harem.
richtig, denn So hat man schon gehört. Also Atomic Game ist das Spiel gewesen, was sie angefangen hat zu spielen. Und der Zauberer orientiert sich daran, weshalb sie ein Harem bekommt und darum das Ganze ein Reverse-Harem ist. Ein Mädchen, mehr Jungs. Gut. Und dann wird sie halt mehr oder minder in Situationen gebracht, wo sie Ikemen, also gut aussehende Männern, begegnet. Und dann sich hoffentlich eine Romanze entwickelt. Aber sie natürlich richtig pisst ist und versucht, das Ganze zu verhindern, sich nicht zu verlieben, die Situation aus dem Weg zu gehen und ihren Zauberer die ganze Zeit zu verprügeln. Ich muss erstmal sagen, für Leute, die Interesse daran haben und es ansehen, wenn ihr Leute seid, die einfach mal auch zwischendrin in der Episode oder sowas abbrechen, versucht zumindest die erste Folge ganz zu sehen, weil die erste Hälfte der ersten Folge, hui, die ist schwierig. Also als der Zauberer das ganze Zeug erklärt in einem Raum und ja irgendwie so nichts Interessantes passiert, muss ich schon so denken, das ist jetzt ganz schön viel. Schlecht dargestellt. Ich weiß ja nicht. Aber dann die zweite Hälfte hat zumindest ein bisschen besser gezeigt, wie das Ganze dann passiert oder was passiert. Und hat dann ja auch sich ein bisschen gesteigert, abgeflacht und wieder gesteigert. Das war zumindest dafür ganz gut. Ja. Also du fandst zumindest, hast du schon gesagt, als es eine gute Rom-Kombi hat für dich gewirkt.
Ja, so. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ich glaube, wir können beide schon auf jeden Fall sagen, Anzu trägt das Ganze, also sowohl VA-mäßig als auch der Charakter an sich. Weil gerade die Jungs so ein bisschen. Und Riri als Zauberer wird zum Ende hin auch besser, aber echt der Anfang, war das auch nervig.
Ja, also Riri ist gerade am Anfang richtig nervig, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss sagen, die Jungs brauchen, glaube ich, auch jeder für sich selbst mal mindestens eine Episode, bis du was mit denen anfangen kannst. Also geht's ja auch an so in dem Fall.
Ja, auch wenn ich bis zum Ende hin, also natürlich der am meisten Charakterisierung bekommen hat, ist auch der irgendwie dann am interessantesten ist. Und dann halt Kindheitsfreund ist auch bis zum Ende hin eher so meh. Und natürlich.
Ja, Kindheitsfreund ist ein bisschen träge.
Ja. Und der Schnösel und ist halt diese, gar nichts.
Dieser Prinzcharakter ist halt.
Der bringt seinen.
Ich weiß nicht, der Prinzcharakter, den finde ich eigentlich recht beeindruckend, in dem Sinne, dass er halt auch wirklich sagt: Okay, weißt du was, dann schaue ich mir eben an, wie normale Menschen das machen. Und ich finde, dem sein Charakter-Arc hat auf jeden Fall für eine zweite Staffel oder sowas noch mit am meisten Potenzial.
Ja, weiß ich nicht.
Aber selbst natürlich dieses Getue, oh ja, fühlt euch geehrt, dass ich in diesen Raum komme. Ja, du kannst doch nicht ablehnen, wenn ich dir etwas, ein Angebot mache oder sowas. Das ist so, ja, diese ganze Arroganzschiene ist irgendwie ein bisschen
nervig. Also das nervig. Beste, was er mitbringt, ist halt sein Untergebener, sein Limousinenfahrer.
Ja.
Und Rest ist halt so, hat mich immer gefreut, wenn er dann nicht mehr im Bilde war, beziehungsweise höchstens in Kombination mit allen anderen. Zum Beispiel eine gute Szene.
Ja, in Kombination funktioniert der gut, aber in Solo-Momenten ist das auch eher so ein bisschen, naja.
Ja, also zum Beispiel, als er aus dem Markt rausgeht und dann den anderen beiden begegnet und dann hier Anzuja denkt, dass er Größenkomplexe hat und sowas. Das ist dann schon, da wirkt er dann ganz gut dabei. Ja. So muss ich sagen, ich fand halt, ich weiß nicht, wie du dann die 3D-Szenen fandest, ich fand die halt richtig lustig, weil die schon richtig Shitpost-mäßig aussahen, als das Spiel dargestellt wurde.
Ja. Ich muss generell sagen, also optisch kann man eigentlich nichts sagen. Ich hatte jetzt selten das Gefühl, wo ich gedacht habe, ach ja, das sieht jetzt voll scheiße aus. Es gibt so ein paar Sachen, wo es absichtlich natürlich irgendwie so den Artstyle wechselt und so, und das funktioniert dann halt immer richtig gut. Aber insgesamt hat es mich halt auch so nicht vom Hocker gerissen, aber halt auch nie irgendwo was gemacht, wo es mich rausgerissen hat.
Ja. Also für mich, so. Ich habe dann auch danach nochmal Studio geguckt, weil für mich war der Stil so ein bisschen sah aus oder ist auf einem Niveau wie eine Project Number 9 Produktion mit halt in den Comedy-Szenen, das dann halt besser animiert wird. Das heißt,
Ja, das Studio hat sonst, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht, ne?
Ja, also Project Number 9 ist zum Beispiel, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, Higihiro, das heißt, ist mit hier Shaved Brought a Girl Home. Zuletzt dann der Stiefbruder, Stiefschwester, Anime. Und was wir zumindest geguckt hatten, wie hieß es denn nochmal? Blablabla, Kun. Mit dem Nerd, der ausgebildet wird, sozialer zu sein.
Ja,
Tomosaki-kun.
Tomosaki-kun.
Genau.
Ja.
Und das ist so ein bisschen in die Richtung, wenn es halt standardmäßige Gespräche, ein paar Sachen ist, aber wenn es dann eine richtig harte Comedy geht, dann ist auf jeden Fall schon besser, speziell Anzu immer animiert. Und ja, darum ist halt auch sie immer das Highlight, wie sie halt reagiert, wie sie halt überreagiert, Gesichterreaktion, Cartoon-Reaktion.
Ja, körperliche Reaktionen, Gewaltreaktionen, so Sachen.
Genau. Bei den anderen, die spielen dann eher so einen Ticken Straight Man.
Ja,
Aber sie ist
aber
ja auch so.
alle halt. Das,
Ja.
sogar der Prinzcharakter spielt eher den Straight Man im Vergleich zu ihr.
Ja. Ich muss auch sagen, ich finde persönlich auch Anzus Character Design mega. Also gefällt mir richtig gut, wie sie halt aussieht. Speziell auch natürlich auch, wenn sie noch mal andere Outfits bekommt. Die sehen
Sie
nämlich
müsste
auch
nur diese
meist gut aus.
Katzenklamotten loswerden.
Ja. Ich habe dann auch mal geguckt im Original. Da finde ich also auf jeden Fall das Anime-Character Design auf jeden Fall besser und stärker. Sonst ist halt echt so ein bisschen, also die ersten paar Episoden, als es reingegangen ist, ist halt steigert sich so ein bisschen. Dann flacht es für mich wieder ein bisschen ab, weil es ist halt schon echt viel Rom-Com-Klischee, die so kommen. Natürlich wird viel versucht, immer aufzubrechen mit, dass sie es ja nicht will.
Ja,
Aber das.
ich muss aber sagen, so wie die Adaption das macht, funktioniert es auch irgendwo. So ein bisschen, glaube ich, es ist ein bisschen anders wie bei Eminence in the Shadow, wo einfach diese Klischees so hart aufeinander gestapelt werden, dass es halt nur noch Parodie sein kann. Es ist hier halt so, dass das optisch so sich nicht nur optisch, sondern auch generell von der Darstellung, von der Regie und so weiter, sich so darstellt, dass es nicht ernst gemeint ist, dass es eher sich darüber lustig macht. Und natürlich eben auch durch ihre Reaktion und den Kontext der Geschichte natürlich.
Ja, da war halt meistens dann das interessant von den Klischees, weil sie ja nicht nur komplett der Spaßkopf ist, sondern es macht ja auch ihren Charakter aus, dass sie ja auch sehr empathisch ist, beziehungsweise auch für sich einsteht, ihre Freunde einsteht und dass mit solchen Szenen eher noch das gezeigt wurde, weil so ist dann echt speziell so auch die Riri. Echt, also als sie sich ja dann in Menschen verwandelt, ist halt auch schon öfters mal so ein bisschen gewesen, hui, weiß ich jetzt nicht so. Und dann, wie gesagt, ist ja nochmal
Naja,
die letzten beiden Episoden immer recht stark waren.
ich fand tatsächlich Riri als Mensch, sowohl als Riri als auch als Rio, hat tatsächlich für mich besser funktioniert, weil damit ist noch eine andere, in Anführungszeichen, nicht Straight-Man-Figur eingeführt worden. Weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Anzu so ein bisschen immer der Comedy-Charakter ist und alle anderen eigentlich sich so verhalten, als wären die in einem ernsthaften Setting. Und wenn dann Riri halt noch dazukommt und auch so ein bisschen drüber ist, finde ich, balanciert das noch ganz gut aus. Sonst wäre es vielleicht ein
Okay.
bisschen komisch
Ja,
geworden
also ich würde es eher
vom
sagen, also
Feeling her
bei
in der Mitte.
den weiblichen Szenen ist noch eher gewesen, speziell am Anfang, als es zum ersten Mal auftaucht, ist
Ja, die
schon.
erste Introduction war natürlich fantastisch.
Aber speziell zum Beispiel auch die Date-Episode mit ihm als männlich, das fand ich echt nicht gut. Das war echt so, nee, brauche ich jetzt nicht so, wie das Ganze
Ja,
ist und so und.
da gebe ich dir recht. Die Date-Episode war auch insgesamt eine der schwächsten Episoden, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber natürlich war das so ein bisschen zum Setup, dass Riri auch als Typ auftauchen kann. Und natürlich, um am Ende den, ja, Nicht-Twist, das Ausspielen von ja, Zauberergesellschaft oder wie auch immer, ja, vorzubereiten. Ja. Generell passiert das so zwei, dreimal im Laufe der Serie, wo du irgendwas erst als Comedy hattest, zum Beispiel mit dem Zauberstab, wenn der schmutzig wird, dass der nicht benutzt werden kann und dass das dann später nochmal für was Dramatischeres benutzt wird. Also entsprechend, das ist alles auch recht kompetent aufgebaut. Kann man eigentlich nichts sagen.
Ein Klischee hat mir so ein bisschen gefehlt, oder war nicht zu stark, und zwar die Reaktion von anderen, / Neid, / Eifersucht, in Bezug auf alle anderen von unseren Haupt- und Nebenfiguren. Das heißt, dass dann irgendwie so, wenn jetzt in der Schule auf einmal die heißen Jungs immer mit dem einen Mädel, die so zumindest ich in Universe die meisten Leute als eher nicht mega attraktiv betrachten, dass da mir jetzt, weil das finde ich immer cool, weil das ist ja auch so ein bisschen das Underdog-Ding, wenn jetzt auf einmal alle so.
Ich fand es ehrlich gesagt voll angenehm, dass diese Eifersuchtsnummer nicht so groß gespielt wurde.
Ja, es geht auch nicht darum, dass jetzt die Eifersuchtsnummer, das wie zum Beispiel hier, mit der, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Gero oder zumindest Popular Girl, dem Airhead gespielt wurde, das ist auch noch so das Höchste, was ich gebraucht hätte. Ich meine aber schon eher so, dass die ganzen immer so schauen, wenn sie irgendwie rausgerufen wird, so nach ihr schauen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen tuscheln oder vielleicht trotzdem mal an sie rantreten oder so, dass da ein bisschen mehr noch passiert, weil jetzt im Moment wirkt es so ein bisschen, okay, ist es nicht irgendwie so weird, wie es gibt den Fanclub oder dann vielleicht irgendwie noch was anderes. Es war so ein bisschen, ja, okay, da hätte ich, glaube ich, da kann man auch lustigere und coolere Sachen damit machen. Das wurde, glaube ich, nicht genutzt, das Potenzial für mich zumindest. Und ja, das ist immer so, gibt es so ein paar Sachen, die ich immer toll finde daran immer. Gerade weil sie ja auch eine Person ist, die sich ja da mega gut dagegen wehren kann, weißt du? Ist ja nicht sowas wie, dass dann irgendwie Mobbing passiert und dann wie in anderen Sachen, sondern sie könnte ja auch das richtig gut sagen und richtig gut reinbringen in das Ganze. Darum, man hat ja auch gesehen an den zwei Freundinnen, wie das dann funktionieren kann.
Ja, gerade diese eine Szene mit Saki ist natürlich legendär.
Ja, darum muss ich halt sagen, das ist, hätte man noch, glaube ich, ganz gut machen können. Ja. Und dann halt der letzte Arc, so ein bisschen, der so geteased wurde natürlich über das Ganze. Und glaube ich auch so natürlich am ernsten war.
Ich fand, der war auch recht gut aufgebaut. Und
ja, also auch mit Schwächen gibt es ein paar Sachen, die so ein bisschen so,
hey, ja, okay. Klar.
Aber,
das Ernste / auch, dass wie es zurück in verschiedene Punkte in der Story nochmal sich einfädelt. Und der Payoff am Ende ist natürlich auch so eine Sache, wo ich sage, ja, das ist für eine Rom-Com schon ganz gut soweit. Ja,
und da hat auf jeden Fall Romantic Killer auch nochmal eine ganz andere Bedeutung.
ja.
Ich weiß nicht, willst du da irgendwie einen Spoiler-Teil machen? Willst du es gar nicht drüber reden? Weil ich will eigentlich zumindest schon sagen, was ich ganz gut dran
fand. Ich richte mich da nach dir.
Okay, sonst keine Ahnung, für die Leute, die jetzt halt nicht gespoilert werden wollen, das ist das Einzige, was ich als Spoiler bezeichnen könnte, können jetzt dann gucken, ob sie überspringen wollen, sonst würde ich jetzt auf jeden Fall drüber reden, und zwar geht es ja darum,
ansonsten kann man vielleicht kurz sagen, Romantic Killer ist auf Netflix, kann man sich angucken, auf jeden Fall ist es keine schlechte Serie, und wenn ihr das geguckt habt, könnt ihr ja auch zurück zum Spoiler-Teil kommen.
Ja. Es geht ja darum, dass halt Tsukasa eine Stalkerin hatte, oder auch hat, und darum halt natürlich weggezogen ist, und wir auch dann erfahren haben, dass er ein bisschen Probleme mit Frauen hat, beziehungsweise die ihn anstarren, weil er auch sehr gut aussieht. Und das ist ja dann der 11. Episode, passiert ja dann, dass die Stalkerin ihn wieder findet auf Social Media. Und wie das Ganze halt dargestellt wird, fand ich halt richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel Stalker-Stories oder Darstellungen in Anime hast du schon gesehen? Ich muss gerade überlegen.
Es gibt auf jeden Fall ein paar. Ich finde es in der Situation, beziehungsweise was die Serie richtig gut gemacht hat, ist, dass die Dynamik von dem typischen Klischee, der Mann, der irgendwie die Frau stalkt, abgewichen ist und einen weiblichen Stalker gezeigt hat. Weil da sind halt auch irgendwie so ein paar andere Dynamiken im Spiel. Zum Beispiel der Vater, der dann Tsukasa oder Kazuki, wie auch immer, der ihm dann sagt, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, ein Mädchen fliegt auf dich, ja und, so Sachen, dass wenn eine Frau irgendwo hinkommt und sagt, sie wird gestalkt, ist halt, okay, sie ist körperlich auf jeden Fall schwächer als der Stalker in den meisten Fällen, und es ist bekannt, dass Frauen mit Stalkern Probleme haben und so weiter und so weiter, da kriegt man dann eher Hilfe wie als Mann. Und das fand ich hier eigentlich sehr, sehr gut dargestellt. Ja, also das zum einen, zum anderen natürlich, wie damit umgegangen wird, dass, ja, dass Anzu natürlich merkt, dass es Kazuki unangenehm ist, dass diese Frau da ist und dann direkt sagt, ah, okay, nee, der hat keine Zeit, sorry, ein andermal vielleicht, und dann war diese Sache abgehakt. Weil würde jetzt zum Beispiel mich jemand auf der Straße ansprechen und ein Gespräch verwickeln und ich denke so, ach ja, ist ja ganz nett, und meint, ah ja, ich date im Moment den Julian oder so.
Ja, ganz unrealistisch, das kann nicht sein.
Würde ich auch wahrscheinlich eher so wie Anzu reagieren, ah ja, hey, voll cool, den wollte ich später sowieso treffen, und sie meint so, ah, echt, ich auch, oh, ich komme gerade mit, würde ich auch erstmal nicht denken, dass was komisch ist, aber mit der Reaktion von jemandem sieht man natürlich, ob das jetzt scheiße ist oder nicht. Und ich habe das Gefühl, viele Leute würden das ähnlich machen. Und es ist auch halt so eine Taktik von Stalkern, einfach dein Umfeld
manipulieren,
Zugriff auf dich über dein Umfeld zu gewinnen. Vor allem, wenn du es dann schon mal geschafft hattest, von dem Stalker wegzukommen.
Ja.
Kontakt mit dir ist halt natürlich dann deutlich schwieriger, wie mit Leuten, die neu in deinem Umfeld sind, die das vielleicht nicht wissen, weil du halt auch nicht drüber redest, dass du gestalkt wirst, weil das ist halt auch echt eine scheiß Situation. Ja. Vor allem, wenn man wie Kazuki in der Situation ist, dass er dauernd fertig gemacht wird dafür, dass er Opfer von Stalking geworden ist.
Ja. Also ich muss echt sagen, dass ich das insgesamt eine richtig starke Darstellung von Stalking fand. Ich hatte zum Glück noch nie einen Stalker gehabt, werde ich hoffentlich auch nicht haben. Als auch, ich habe niemanden in der Nähe, den ich kenne, der Stalking hat. Aber wenn man mal online irgendwie gelesen hat, Online-Persönlichkeiten und so weiter, die haben natürlich schon Stalker gehabt und die ein oder anderen auch mal erzählt, wie das so ist. Und hier ist halt richtig gut dargestellt, weil wir haben erstmal natürlich so ein auslösendes Event, in Anführungszeichen. Aber weil wir ja auch recht viel die Sicht der Stalkerin dann hier haben, kriegen wir auch mit, weil man fragt sich immer so, okay, wie kommen die jetzt darauf, wenn sie zum Beispiel sagt, sie wäre mit ihm zusammen, diese Gedankenwelt, wie die entsteht. Klar. Und das zum Beispiel so Kleinigkeiten, weil sie ja dann, das ist ja ganz gut gezeigt, sie ist ja im Gespräch mit der Mutter, die das ja als normal ansieht, sie glaubt ihr anscheinend ihrer Tochter. Und
ja,
da
was ja auch normal ist, dass du dann Kindern im ersten Moment glaubst?
Ja, auf jeden Fall, weil sie sagt ja sowas, weil es geht ja darum, dass es ja so anfängt, er gibt ihr die Tasche und dann steht sie ja immer da auf dem Nachhauseweg, weil er geht ja einfach in die Schule, ja, jeden Tag, morgen, abends, gleicher Weg, und dass sie sich das so einredet, dass er sie ja jeden Tag besucht. Und halt auch, wir haben die ganze Zeit geredet, weil sie einfach nur sagt so hier, guten Tag, und er halt einfach höflich ist, halt, guten Tag. Und das fand ich schon echt einfach richtig stark, weil man so merkt, wie so Kleinigkeiten bei, wir erfahren ja auch, sie sagt ja, sie wäre gemobbt und nur er hätte ihr was Gutes getan. So, ah, okay, und so geht es dann in Spiral. Und hier speziell auch noch diese Perspektive mit der Familie, dass ja einfach die Mutter mehr oder weniger ein Enabler ist von ihr, weil sie ihr glaubt und es nicht komisch findet, dass irgendwie ihre Tochter mit diesem gut aussehenden 15-Jährigen zusammen ist, und dass sie sagt ja auch die Mutter so, sie würde ihn irgendwie verführt haben und sie müsste verklagen. Und dass natürlich da auch kein Feedback kommt, weil wenn jetzt irgendwie die Mutter sagen würde, hier, was ist denn los bei dir? Und auch, es wurde ja mal gesagt, dass der Onkel dann, der Stalkerin anscheinend, da auch irgendwas geholfen hätte oder so.
Mhm.
Dann, dass du gerade eben auch gesagt hattest, mit natürlich der Manipulation, hier ist es halt, dass erstmal auch mit der Szene, wo ich so ein bisschen so, okay, in Japan kann ich es eher verstehen, weil sie ja ihn mehr oder weniger einmal bewusstlos macht und dann einfach ins Haus geht, zu ihm rein, ja, und Fotos schießt mit ihr, was ja eher noch funktioniert in Japan, wo ja auch Türen mal nicht abgeschlossen werden. Was halt schon richtig hart ist, da war auch, fand ich, noch eine stärkere Szene war davor, als sie ihm einfach sagt, hier, du sahst gut im T-Shirt aus, was ja heißt, dass sie einfach, als er sich umgezogen hat, im Fenster irgendwie reingeschaut hatte oder so, oder zumindest irgendwo in der Wohnung geguckt hatte, was wir später erfahren, sogar noch Kameras und Rekorder ins Zimmer installiert hatte, was einfach richtig oben drüber ist. Aber ja, hier dann speziell mit, dass über Social Media Unwahrheiten, Lügen erzählt werden, über Freunde, Bekannte, speziell natürlich auch im Schulraum. Und da wird es dann halt genau das, was du gesagt hast, bei Freunden ist wahrscheinlich noch so, ja, okay, das ist ja vollkommener Schwachsinn, das stimmt halt einfach nicht und er hat drüber geredet und so weiter. Aber wenn es dann immer weiter geht und in sozialen Kreis, die immer weiter weg sind, das heißt dann Lehrer, Schüler, und dann auch noch wahrscheinlich so ein bisschen das Klischee, auch wenn es bei Frauen auch ein Ticken vielleicht sein könnte, mit natürlich jüngerer Mann, beziehungsweise Junge, mit einer älteren Frau und sowas halt. Das ist halt echt, fand ich, richtig gut dargestellt. Und
das erwartet man gar nicht bei diesem haha, funny.
Richtig,
das kam ist dann ein Romance-Anime, aber eigentlich machen wir uns nur über Romance-Anime lustig.
Ja.
Aber dann doch so, eigentlich nicht. Ja,
ja.
Und dann kommt auf einmal die Nummer. Und ja, es wird ja auch richtig hardcore, also richtig so Schläger engagieren, um seine Freundin, beziehungsweise nicht Freundin, Freundin, aber eben Anzu, nachzustellen und dann auch in eine dunkle Ecke zu drängen. Das ist ja...
Das also, hätte ich das jetzt nicht ja so gebraucht. Also das mit dem Messer fand ich noch okay. Das mit den Schlägern...
Ich fand, das war nämlich sogar auch was wichtig war, um eben diese Unterschiede zwischen verschiedenen Typen von Stalkern eben zu unterstreichen. Weil sie ist halt nicht jemand, der dich direkt konfrontiert und sagt, hey, lass die Finger von dem, sondern sie ist halt so verschlagen und lässt das andere machen.
Ja. Da muss ich auch und sagen... Und auch
wie die beiden rekrutiert, in Anführungszeichen, ist halt schon ordentlich heftig.
Ja, da muss ich auch sagen, zumindest so, wie aber auch das Ende so war, weil es wurde ja extra darauf gemacht, dass hier Magie ist deaktiviert, das heißt, wir wissen ja, das kann nicht passieren, aber dass dann man auch nicht erfährt, wieso die Stalkerin jetzt auch nur einen Schnitt macht, weil wir haben nicht erfahren, ob sie jetzt einfach hier ihr am Kopf kurz mal rumschneidet und sie dann bedroht und sagt, hier, wenn du dich nicht fernhältst, dann wird's schlimmer, oder ob sie wirklich versucht hat, sie umzubringen. Das fand ich dann so ein bisschen so, als ob man nicht committen will auf das Ganze und dann ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
Auch da muss ich das Ganze ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube tatsächlich bei vielen Frauen, die so in dieser Richtung unterwegs sind. Siehst du ganz, wie wenn du True Crime Shit guckst. ich bin da nur so mit einem Fußzeh drin in diesem True Crime Pool und ich weiß trotzdem so ein bisschen was. Aber dass gerade auch weibliche Straftäter dann oft so diese Oberflächlichkeit haben und sagen, okay, wenn ich ihr jetzt das Gesicht zerschneide, dann will er sie gar nicht mehr.
Ja, das hätte ich mir gedacht, so aber das hätten Richtung. Sie vielleicht noch mit einem Satz sagen können. Oder irgendwie sowas.
Hätte ich nicht gebraucht.
Es wurde zwar später so gesagt mit hier der Mutter, die ja dann kommt, nur so, nein, du hast jetzt was im Gesicht, jetzt kannst du gar nicht mehr heiraten. Oder jetzt bist du noch, noch schlechteres Heiratsmaterial. Aber hätte man vielleicht auch von der Stalkerin schon machen können, weil das war im Moment so ein bisschen so, okay, und dann jetzt rennt er auf sie zu und
entwaffnet sie. Ja gut, auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, dass da jetzt nicht so den überkrassen Villenmonolog gab von, ich zerschlitz jetzt
das Gesicht. Ja, ich hätte zum Beispiel dann, muss ich auch ehrlich sagen, irgendwie so besser gefunden, weil das, was hier am Schluss dann war, dass einfach Riri das Ganze auflöst mit Magie, in Anführungsstrichen, indem sie halt Amnesie gibt, das hätte man auch einfach ohne, dass sie Magie deaktiviert bekommt. Sie hätte auch einfach das auflösen können, dass halt die Stalkerin zu Ende ist. Also weißt du, dass dann, also, dass es gar nicht deaktiviert wird.
Wird ja dann
der Rettungsmoment, wo weshalb sie ja dann am Schluss eingesperrt wird, dass es einfach schon bei der Rettung von halt Anzu passiert. Aber
Also die Nummer mit sie wird verhaftet, die Stalkerin, und dass dann nochmal mit Magie die Situation aufgeklärt wird, fand ich eigentlich ganz gut, weil es hat eben diesen
Okay.
abschließenden Arc noch mit Riri gemacht, was ja auch dann in eine zweite Staffel schon führen könnte oder was auch immer, mit Rio als tatsächlichem Kandidaten.
Ja, weil,
Ja,
also ich hätte es besser gefunden, wenn
ist.
dann halt Riri rettet bei der Messerattacke in Anführungsstrichen, wie auch immer das dann gemacht werden würde. Die Sorgerin kommt ins Gefängnis, kriegt keine Amnesie, das heißt, dass vorher das Riri Anzu rettet, bringt oder ist das Tabu. Und wir kriegen ja am Schluss diese eine komische Szene, die anscheinend, so habe ich jetzt gehört, nicht im Original-Manga drin war, mit dass jetzt der andere Zauberer für die zuständig war. Und das hätte ich vielleicht auch cool gefunden, wenn man halt jemanden, der halt so weit schon weg war, dass er halt gestalkt hatte. Und dass man halt da versucht, jetzt dann ohne dieses Gammelige, sie hat Amnesie, dass man da versucht, ihr halt zu helfen. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden,
Dann
muss ich sagen.
als Spin-off mit tatsächlich Romantic Killer,
Ja, dass halt der Zauber oder der
die
Zauberer,
versucht,
der
da wieder
Neue,
in die richtige Spur zu kommen.
halt ja, versucht, eine Stalkerin, die halt komplett obsessed ist mit irgendjemandem, dass da versucht wird, ihr
Es zu
eine normale
normalisieren und
Romanze
vielleicht
zu
auch einen
kriegen.
anderen, eine andere Figur zu übertragen. Ja, doch, fände ich, glaube ich,
Ja,
auch
anstatt
interessant.
dass es halt Amnesie und sie ist in Anführungsstrichen wäre ja eine neue Person. Und das fand
Ich
ich.
glaube, wir reden uns jetzt über die letzten
Ja,
zwei
es war jetzt einfach
Folgen
nur das Ende, wo ich so ein bisschen enttäuscht war,
im
leicht.
Kreis im
War
Vergleich
einfach so.
dem Rest der Serie. Ich fand das Ende nämlich eigentlich nicht enttäuschend. Ich fand es eigentlich sehr passend. Bisschen außerhalb von dem, was man den Rest der Serie gehabt hat. Aber gut, man sollte halt vielleicht auch mit einem Paukenschlag rausgehen.
Ich muss auch sagen, auf jeden Fall, das Ganze hat mir gefallen, war auf jeden Fall gut. Ich bin froh, dass ich es mir angesehen habe. Ist eine der besseren Romcoms, die ich auch so kenne. Gab es viele, die ich mir auch in der letzten Season mal so ein bisschen angeguckt habe, die jetzt auch zum Beispiel, weil ich jetzt gesagt habe, mit hier Not a Mary, Not a Mary, nee, Not Lovers, but
Not
Married Couple, wie
lovers,
auch immer.
but. Ja.
Das ist, finde ich, zum Beispiel auch schwächer als das. Da fand ich das amüsanter, zumindest für mich. Und ja, gab halt so ein paar interessante Sachen, hatten wir schon erwähnt. Aber halt Anzu hat das Ganze getragen. Ist auf jeden Fall so der Charakter, der dafür verantwortlich ist, dass die Serie funktioniert, dass die Spaß macht. Und ja, kann
Ja,
man empfehlen.
das kann man so unterschreiben.
Gibt auf jeden Fall auch ein paar Längen, Leute. Aber es lohnt sich, glaube ich, das dann trotzdem komplett anzugucken, wenn wir auf ein paar Arcs, paar Episoden nicht so
Beides
klappen.
auf Netflix ist, kommt es übrigens auch schon komplett gedubbt. Das heißt, wenn ihr euch diese Längen sparen wollt oder irgendwas nebenbei machen könnt, könnt ihr es auch einfach auf Deutsch schauen.
Okay. Habe ich mir jetzt natürlich nicht angeguckt, wie sich Anzu auf Deutsch anhört, weil Takahashi Rii macht das schon sehr, sehr gut. Aber ja.
Ich habe mir das Teil komplett auf Deutsch angeguckt
Echt?
und das war soweit ganz gut
Echt?
tatsächlich.
Hast du nicht auf Japanisch
Ja.
angeguckt?
Nein, ich habe es auf Deutsch angeguckt.
Okay, dann hast du vielleicht, musst du nochmal reinhören, eine ganz krasse Ebene noch verpasst. Kannst du ja dann mal
Ich habe die
gucken.
Untertitel angehabt und ein paar Situationen gab es schon so, wo man gedacht hat, ob da die Untertitel nicht vielleicht sogar besser gewesen wären. Aber insgesamt wollte ich einfach wissen, ob das auf Deutsch funktioniert und ja, tut es.
Weil bei Comedy
Ja.
ist natürlich auch nochmal die Delivery sehr stark mit irgendwie, wenn du hohen Tiefen gehst, schreist, nicht schreist und so weiter.
Die
Und das
Delivery war hier okay. Es hört sich zwar irgendwie immer so an, als wäre Anzu auf Double Time, aber ich glaube, von dem, was ich von dem japanischen Dub gehört habe, ist es auch da so.
okay, weil der japanische Dub war auf jeden Fall großartig. War richtig,
Ja.
richtig stark. Gut, ja, das war auf jeden Fall noch was, wo ich froh war, weil ich habe jetzt auch nicht so viele Romcoms, je nachdem, ob man jetzt die Otome Isekai ist, diese Season dazu zählt, da was drin zu haben. Und so war es eigentlich auch ganz gut bingebar, fand ich. Also
Ja,
jetzt so
bingebar
pro
ist das
Woche
auf
hätte
jeden
ich es, glaube ich,
Fall,
langweiliger gefunden, muss ich ehrlich sagen.
ja. Ja, das stimmt.
Das war ganz gut, dass es auf Netflix gelandet ist.
Also man kann schon so 2-3 Folgen am Stück weg schauen. Das ja. Ohne Probleme.
Gut. Und dann war es eigentlich sogar schon.
Ja, heute eine recht kurze Folge.
Also ich glaube, eigentlich sollten wir es als normal sehen. So eine Stunde, eine Stunde 20.
Ja, okay. Dann heute eine recht normale Folge, wo wir 4 kleinere Titel schnell mal erledigen konnten. Genau. Muss auch mal sein.
Haben wir jetzt noch irgendwas aus der Season, was so spät startet, dass wir noch mal was drüber reden müssen?
Theoretisch startet Isekai Uchisan, beziehungsweise geht Isekai Uchisan irgendwann in der Mitte weiter. Nee, aber prinzipiell dürfte jetzt alles aus der Season gestartet sein.
Okay. Ja. Sonst halt in der baldigen Episode, denn wir kommen ja langsam auf Episode 100 zu, Lukas.
Genau.
Ich fühle mich ein bisschen wie immer bei Pokémon trainieren, wo du dann so versuchst, ein Pokémon auf Level 100 zu bringen.
Meinst du, es zieht sich jetzt gerade, oder wie?
Vielleicht ein bisschen, das nicht unbedingt, sondern einfach, wenn man dran denkt, ich weiß nicht, hast du Sachen, die du irgendwie zu 100 bringst in deinem Leben? Das ist bei mir immer nur Pokémon gewesen.
Ich gebe immer 100%, Julian.
Okay. Ja. Aber das heißt aber, du gehst ja nicht von irgendwas auf 100%, sondern bist ja immer 100%, Lukas. Das heißt, du hast ja gar nicht, dass du langsam zu 100 kommst.
Schlechtes Beispiel. Stimmt schon. Ja, okay. Gut. Aber es fühlt sich für mich irgendwie nicht so an, weil wenn du irgendein Pokémon auf Level 100 trainierst, dann arbeitest du ja darauf hin, dass das fertig ist, in Anführungszeichen. Und unser Podcast geht ja hoffentlich noch weiter.
Ach so. Oh, okay. Ja, muss ich vielleicht noch umplanen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode, Leute, oder? Episode 99?
Genau, die nächste ist dann die 99. Müssen wir schauen, was wir da machen. Aber bis dahin, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Und ja, Julian, macht die Folge zu. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonnenbiori Nonstop, Bakano, Aria the Animation, Monogatari außer Barke und Kisu Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Kara no Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Mononoke, Shoujo Kagegi, Revue Starlight Movie, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emer Family und der dritte Hibiko Ofone Movie.